Deutschlandfunk. Der Tag.
Diese Osterwoche ist einfach mal so ganz anders als sonst. Auf Malotze in der Sonne brutzeln ist nicht. Biergarten, Freibad und selbst Verwandte besuchen ist auch nicht. Ob das jetzt als Riesenverlust empfunden wird oder ob das diese Krise als Chance ist, von der jetzt so viele reden, das hängt dann wohl doch stark von der Familienkonstellation ab. Aber wie dem auch sei, viel Kernfamilie jedenfalls oder auch alleine sein. Auch für diejenigen, die Gemeinschaft und Unterstützung durch die Kirche suchen, sind das keine einfachen Zeiten. Gottesdienste gibt es ja nicht. Auch nicht am höchsten christlichen Feiertag. Eine Pfarrerin, die sich was einfallen lässt, um ihren Schäfchen trotzdem nah zu sein, rufe ich gleich mal an. Und auch mein zweiter Gast hat sich was einfallen lassen. Zusammen mit ein paar Freundinnen und Freunden hat er ein Projekt für Nachbarschaftshilfe gegründet. Wir gegen Corona. Über das Wir, das Wie und über Solidarität sprechen wir gleich. Der Tag am 6. April 2020. Sarah Zerbak hier. Hi. Das waren schon echt ungewöhnliche Bilder in, ja natürlich, echt ungewöhnlichen Zeiten. Der Papst alleine auf dem Petersplatz, statt wie sonst vor 10.000 Gläubigen in Rom. Oder wie am letzten Sonntag, Palmsonntag, als er die Karwoche eingeläutet hat, vor so ein paar Nasen im Petersdom. Und wie dem Papst geht's ja gerade wahrscheinlich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die eigentlich gern in den Gottesdienst gehen würden. Taufen, heiraten, konfirmieren, zusammen trauern. Geht aber nicht, weil die Kirchen eben Corona-bedingt geschlossen sind. Ostern wird ein echter Härtetest, seien wir mal ehrlich. Und findige und digital affine Kirchenmenschen lassen sich deshalb gerade ganz schön was einfallen. So wie Sabrina Hoppe. Sie ist evangelische Pfarrerin in Prien am Chiemsee, bloggt über ihren Glauben, über Kirche, über Religion im Sonntagsblatt. Und bei Insta findet man sie als Hinter den Sieben Bergen. Hallo.
Grüße Sie, hallo.
Krisenzeiten sind ja oft Zeiten des Glaubens, der Kirche. Mit welchen Sorgen, mit welchen Anliegen wenden sich die Menschen denn gerade an Sie?
Also die meisten Leute, mit denen ich gerade spreche, leiden hauptsächlich unter der großen Unsicherheit, die gerade da ist. Also zum einen dadurch, dass sie nicht genau wissen, wann sich die Situation, in der sie jetzt gerade sind, ändert. Also dass sie weder wissen, wann sie wieder normal arbeiten, noch wann die Kinder wieder in die Schule gehen. Also das, die meisten sind eher so grundverunsichert. Also es führt jetzt bei den wenigsten zu den tiefsten Krisen oder zumindest nicht jetzt gleich sofort, sondern eine Freundin meinte, Corona ist gerade wie so ein Brennglas, was das, was immer schon da ist, ein bisschen mehr ans Tageslicht holt. Also wenn eh gerade alles unsicher ist, dann kommen die eigenen Zweifel und die eigenen Unsicherheiten im Alltag einfach wieder stärker hervor. Das ist das eine. Und das andere ist schon auch, dass Leute einfach wahnsinnig viel aufeinander sitzen und dann daraus Konflikte entstehen.
Ja, klar, das kann man sich gut vorstellen, dass einem da die Decke auf den Kopf fällt und natürlich auch in ganz extremem Ausmaß. Wir haben ja auch im Podcast schon über verstärkte Zunahme von häuslicher Gewalt und diesen Extremen auch berichtet. Das ist natürlich eine große Sorge. Was brauchen denn Ihre Gemeindemitglieder? Was haben Sie da sozusagen rauskristallisiert? Was brauchen die am meisten gerade, am nötigsten, um durch diese Unsicherheiten jetzt durchzukommen, um das zu meistern?
Ich glaube, weiterhin so wie davor kann man es nicht über einen Kamm scheren. Also es sind unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, jetzt auch in meiner Kirchengemeinde. Und die brauchen sicher alle was anderes. Und ich glaube, wichtig für unsere Arbeit hier ist, dass wir quasi ja nicht ein Angebot für alle machen, sondern dass wir gucken, wer braucht gerade was. Und zum Beispiel schicken wir den Konfirmanden jetzt einfach Osterpostkarten, weil ich glaube, dass die sich über ein Lebenszeichen freuen und weil sie auch traurig sind, dass ihre Konfirmation wahrscheinlich ins Wasser fällt erstmal. Dann gibt es viele Leute, die unsere Predigten vermissen und unsere Gottesdienste. Und deswegen machen wir ein digitales Gottesdienstformat, was jetzt auch nicht für jeden das Richtige ist. Aber bei uns haben die Leute direkt nachgefragt, weil sie gesagt haben, wir vermissen es, dass wir euch sehen am Sonntag in der Kirche.
Was sind das für Menschen? Wer hat Sie da angesprochen?
Das waren hauptsächlich also Leute, von denen wir sagen, die sind hochverbunden. Also die sind irgendwie, die kommen halt sonst auch jeden Sonntag, aber da auch altersmäßig ganz gemischt. Also wirklich zwischen 30 und 70.
Und die kriegen das dann hin mit Skype oder YouTube?
Die kriegen das super hin. Also ich habe gestern jemanden zum 75. Geburtstag angerufen und habe gesagt, wie es ihm denn so geht. Und er sagte, ja, er ist total im Stress, weil er hat gleich eine Familienkonferenz per Skype. Und dann habe ich gesagt, ach so, dann lege ich lieber wieder auf. Ja, genau, das wäre nett. Also es ist jetzt nicht
Prioritäten
so,
dass, setzen.
Genau, Prioritäten setzen und der war 75. Ja. Und also ich glaube, wir sind schon längst in einer Zeit, wo Leute um die 70 natürlich WhatsApp und alles benutzen. Und genau, also Stichwort Digitales. Ich habe zum Beispiel jetzt so eine kleine Aktion, wo ich jeden Tag WhatsApp-Impulse schicke mit so Zuversichts- Worten oder Mutmachern jetzt für diese Zeit. Und das haben zurzeit so ungefähr 120 Leute bei mir hier abonniert. Und da kommt ganz viel, viel zurück im Sinne von, oh, das ist schön, irgendwie jeden Tag was zu hören. Und auch wenn das jetzt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch einfach mal wahrnehmen, was halt gerade so da ist an Angst und Unsicherheit.
Mhm. Einfach mal ja zu merken, dass man da nicht alleine mitsteht.
Genau, ja.
Jetzt muss man ja sagen, Kirchen, die sind ja vor allem vielleicht an Weihnachten voll, seien wir mal ehrlich. Ne? Aber natürlich auch, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft. Und ausgerechnet jetzt dieses Verbot, also Gottesdienste in Kirchen abzuhalten. Also auch wenn Sie sagen, Sie haben da jetzt eine Lösung gefunden, ne? Werden da ja sicherlich nicht alle von profitieren können. Nee. Finden Sie denn grundsätzlich die Entscheidung richtig, das so zu machen?
Ja, also alles andere wäre völlig unverantwortlich. Mhm. Wir haben noch relativ spät quasi noch einen Gottesdienst gehalten hier. Da gab es noch kein Verbot und wir waren uns selber unsicher und hatten das Gefühl, okay, wir machen das jetzt unter Sicherheitsvorkehrungen. Aber alles andere geht nicht. Also wir können, ja, das liegt auf der Hand, dass wir das so entscheiden mussten.
Ja, andere Töne hört man ja zum Beispiel. Ich habe es jetzt mal wahllos rausgepickt, habe jetzt was gelesen aus Florida. Da wollte sich ein Pastor dem Verbot nicht beugen und hat trotzdem da Gottesdienst abgehalten mit Hunderten in so einer Mega-Church. Also so ein ziviler Ungehorsam, der ist für Sie dann verantwortungslos, kommt nicht in Frage.
Absolut. Also und man muss sich ja auch fragen, also wessen Bedürfnis wird da gerade erfüllt? Das Selbstdarstellungsbedürfnis des Pastors oder ein Bedürfnis der Gemeindemitglieder? Also die Kirchen dürfen sich genauso wie sonst auch nicht zu wichtig nehmen, aber sie sollen natürlich sehen, was sie leisten können. Und also natürlich sterben jetzt gerade auch Menschen, nicht nur an Corona, sondern auch an den anderen Dingen, wo sie sonst auch sterben. Und es ist jetzt unser Job, gute Beerdigungen zu machen. Und wenn jemand im Sterben liegt, für ihn da zu sein oder für die Angehörigen da zu sein. Mhm. Und also so wie Sie gesagt haben, ne, Kirche ist immer gut in der Krise, aber Krise ist ja auch immer dann, wenn sich Dinge ändern. Also nicht nur, wenn es ganz schlimm ist, sondern auch bei Taufen und Trauungen. Und ich glaube, dieses wir sind da, wenn es eine Krise gibt. Also wenn Sie an irgendeiner Schwelle stehen. Das gilt jetzt nach wie vor und das leisten wir auf jeden Fall nicht nur durch Gottesdienste.
Also klingt so, als sei Ihr Leben jetzt nicht unbedingt gerade entstresst worden oder entschleunigt.
Nee, nicht so richtig. Also ich hab ganz schön zu tun. Ich versuche meine Konfis noch weiterhin zu begleiten und wir haben letztens eben Videounterricht gemacht. Ich versuche ein bisschen was vorzubereiten, was sie dann per Post nach Hause kriegen. Beerdigungen gibt es trotzdem. Aber es ist eine schöne, also ich bin immer gerne Pfarrerin und es ist immer schön. Aber jetzt gerade hat es schon was auch sehr Sinngebendes für mich.
Ja, das gibt ja sogar einige, die in dieser Krise wirklich einen tieferen Sinn sehen und die Krise als Chance. Sehen Sie das auch so?
Also mir fällt es schwer, das so einzuordnen. Ich kann eine Pandemie, die, weiß ich nicht, hunderte, tausende von Menschen das Leben kostet, kann ich nicht als Chance begreifen. Mhm. Ich also weder als Fingerzeig Gottes noch... Also ich finde auch das Sprechen von, ja, das ist eine Chance für die Natur, sich irgendwie zu erholen. Ja, natürlich kann sich die Natur jetzt erholen, aber also ich glaube nicht an einen Gott, der mich erzieht mit Krankheit und mit Tod und mit Strafen. Mhm. Also ich glaube, dass Gott bei uns ist, wenn wir im Dreck sitzen und er setzt sich neben uns. Aber er versucht sicher nicht, uns mit solchen Dingen zu zeigen, wie wir unser Leben leben sollen. Also das ist mir zu einfach.
Was heißt das denn für unser Leben und auch für unsere Gesellschaft? Das ist ja gerade eine Entwicklung, da müssen wir mal schauen, wohin das geht. Also man sieht das eine, ne, die Solidarität, die Sie ja auch gerade beschreiben und dieses Zusammenrücken, aber man sieht auch dieses misstrauische Beäugen der anderen, Denunziantentum auch. Ne? Das hört man jetzt auch immer wieder, da wird dann sofort die Polizei gerufen. Was beobachten Sie da, was überwiegt?
Schwierige Frage. Also ich sehe auch viel Aufmerksamkeit, eben wie Sie sagen, und viel Solidarität. Ich habe grundsätzlich immer ein recht positives Menschenbild und ich glaube, dass es eher dazu führen wird, dass Menschen sich dessen bewusst werden, was ihnen selbst wichtig ist. Mhm. Und was sie jetzt gerade brauchen und wohin ihr Leben gerade steuert, ohne das jetzt als Chance zu sehen, aber einfach als Zeit, in der Dinge im Umbruch sind und Dinge sich ändern werden. Was dann jeder einzelne Mensch damit macht, ich glaube, da würde ich mich nicht trauen, eine Prognose zu entwerfen. Vielleicht ist es die Aufgabe von Soziologinnen und Soziologen, das zu tun. Ich hoffe und wünsche mir, dass Menschen auf sich selbst schauen und auf das, was sie brauchen und suchen, ohne das in andere hinein zu projizieren. Also das wäre meine Hoffnung. Mhm. Und ich glaube schon, dass das auf Dauer Missgunst und Denunziantentum gegenüber überwiegen kann. Aber je mehr Menschen sich selber nicht wahrnehmen, desto weniger können sie die anderen sehen.
Apropos die anderen nicht sehen. Ostern steht vor der Tür und ja, von Familienbesuchen wird abgeraten. Also keine Ostereiersuche in diesem Jahr, zumindest nicht in der Großfamilie, sondern quasi zurück zu den Wurzeln, zur Kernfamilie und auch vielleicht zurück zu den Wurzeln des Christentums. Ostern als Zeit der Abstinenz, der Stille, der Buße. Was glauben Sie?
Ich glaube, das würde ich jetzt nicht behaupten. Nee. Also ich glaube, es ist schon so, dass bei allen kirchlichen Festen, sagen wir mal so, das Volkskirchliche oder das Traditionelle, was sich davon in unserer Gesellschaft so festgesetzt hat, also sprich jetzt an Ostern Ostereier suchen und einen Hefezopf essen, das ist das Wichtige für die Leute. Also ich gehe da nicht so weit zu sagen, naja, da besinnen sie sich jetzt auf den Kern. Glaube ich nicht. Ich glaube, man würde die Leute sogar überfordern, wenn wir das jetzt verlangen. Also wenn wir jetzt sagen, macht mal zu Hause jetzt irgendwie hier Osterliturgie. Ich glaube nicht, dass das Bedürfnis da ist. Es kann schon sein, dass jemand sagt, ach, irgendwie jetzt hat es mir doch gefehlt, Osternacht. Mhm. Aber ich glaube eben den Leuten, denen immer schon das gut getan hat und die da immer schon ihr Ritual darin gesehen haben. Ich glaube, für alle anderen, die werden traurig sein, dass sie ihre Familie nicht sehen können oder ihre Freundinnen. Und das ist auch total in Ordnung. So, ich glaube aber schon, also zum Beispiel unsere Jugendlichen hier, die waren traurig, dass ihre Osternacht ausfällt. Die bleiben da sonst wach über Nacht und machen irgendwas draußen oder schauen Filme und sind dann morgens völlig übernächtigt um 6 Uhr im Gottesdienst. Und klar, die sind traurig, dass es ausfällt. Denen wird was fehlen.
Ja, klar. Und Sie, wie werden Sie Ostern feiern und ja, was? Was werden Sie feiern?
Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mir einen von diesen ganzen YouTube-Gottesdiensten oder Streaming-Angeboten anschaue. Es gibt so ein paar Autorinnen und Autoren, die ich gerne lese und die kluge Texte schreiben. Und vielleicht finde ich kurz davor noch einen, den ich mir dann zu Herzen nehme und den ich an dem Tag dann vielleicht besonders aufmerksam lese. Aber vielleicht ist es auch völlig unrealistisch und ich werde einfach den Tag so verbringen wie viele andere Leute mit Kindern auch. Und halt versuchen, aus der Trockenhefe, die noch in meinem Schrank vergammelt, einen Zopf zu backen und mit den Kindern die Ostereier zu suchen.
Haben Sie noch ein bisschen was erwischt und ein bisschen Mehl war auch noch im Supermarkt.
Ja, genau, es ist noch was da. Es könnte noch an meinen Backkünsten scheitern, aber genau. Also ich glaube, mein Ostern wird völlig unspektakulär und wir haben Gott sei Dank einen Garten und können die Ostereier draußen suchen. So, aber.
Dann wünsche ich Ihnen was, nämlich schöne Ostern und schöne Feiertage und trotz allem alles Gute und ja, danke fürs Gespräch.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Nachbarn helfen Nachbarn. Abgefahrene Idee, oder? Mal mit einer Tasse Zucker aushelfen oder einer Rolle Toilettenpapier meinetwegen, Gassi gehen, quatschen, ein paar Teile aus dem Supermarkt mitbringen, ist gar nicht so neu, die Idee. Gute alte Zeit und so. Und natürlich gibt's das auch heute noch. Mit ordentlichem Stadt-Land-Gefälle wahrscheinlich. Ein Konzept, das in Zeiten, in denen Risikogruppen geschützt werden müssen, in denen das Gefühl wichtig ist, nicht allein zu sein, ist das eins, was zu Recht ein Revival erfährt. Da sprießen nun in vielen Vierteln, Fädeln, Kiezen, Nachbarschaftsinitiativen aus dem Boden, werden Zettel zum Beispiel ausgehängt. Deutschlandweit und ein bisschen professioneller macht das Team von Wir gegen Corona. Vorne mit dabei ist Thorsten Kuth. Auf der Website habe ich gelesen, du bist treibende Energie und lebensfrohes Maskottchen. Ich sag mal hallo Thorsten.
Ja, hallo.
Ja, das, schon mal eine schöne Selbstbeschreibung.
Die Beschreibung hat mir tatsächlich Ben gegeben. Ich hatte davor irgendwas ganz Langweiliges reingeschrieben, von wegen hier Digitalberater und bla 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 und Skifahren. Und dann hat er gesagt, nee, da muss irgendwas Lustiges hin. Und ja, dann ist das geworden.
Ja, das zieht doch schon, ist doch ein super Reinzieher, sketchy irgendwie. Und wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden? Ist das so auf Zurufen passiert bei euch im Team oder wer hatte diese Idee?
Genau, im Grunde ist es so passiert, dass wir vor ungefähr 3 Wochen, war das so, dass ich mich an einem Donnerstag selbst in Isolation begeben habe, weil einfach Verdacht da war, dass ich jemanden getroffen habe, die vielleicht hatte, weil sie im Urlaub 2 Freunde da positiv getestet wurden.
Genau,
das war Skifahren und sie selbst hatte keine Symptome und hatte auch keinen Test, aber sie hat mir früh genug Bescheid gesagt und dementsprechend bin ich auf Nummer sicher gegangen, bin zu Hause geblieben und dann schon am zweiten Tag ist mir die Decke auf den Kopf gefallen und dann man ist auch bei den ganzen Hotlines nicht durchgekommen und das, was ich zuerst machen wollte an einem Freitag ist, irgendwie pro bono 50 Kundenservice-Mitarbeiter organisieren, um die Hotline eben zu entlasten, damit die Leute auch tatsächlich mal ihre Informationen bekommen.
Also wo man sich so generell über Corona informieren kann.
Genau, ja. Und dass man halt Informationen bekommt auf bei dem Gesundheitsamt und das war ja, also man ruft an und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zumindest vor 3 Wochen war es so, es war die ganze Zeit einfach nur belegt, 4 Stunden, man ist nicht durchgekommen und das wollte ich zuerst sozusagen verbessern, weil ich mir dachte, okay, ich kann mich jetzt auch Sofa setzen und Netflixen oder ich kann irgendwas machen, dass es halt besser wird.
Boah, ist das windig bei dir, Thorsten? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Das stürmt aber bei dir.
Ja, okay, alles klar, dann gehe ich rein. Ich gehe rein. Jetzt ist es wahrscheinlich besser.
Ja, super, danke.
Dann habe ich Dominik am Samstagvormittag kontaktiert. Und da sind mir so ein paar Ideen durchgegangen, wie man anstatt einer Hotline das eben über einen Chatbot oder irgendwie durch einfach durch Technologie besser lösen kann, dass es halt nicht solche langen Warteschleifen gibt. Und irgendwie sind wir dann auf die Idee gekommen und er meinte dann so, ja, das kann man ja alles machen, aber hast du dich schon mal draußen gesehen, da hängen diese ganzen Zettel. Wie cool wäre es dann, einfach so eine Plattform zu haben, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, diejenigen, die Hilfe anbieten, dass die sich leichter finden. Mhm. Und dann ging das halt echt nicht lange und so nach einer Stunde haben wir dann gesagt, ja okay, dann machen wir das. Also wir haben nicht gefunden, dass es das gibt und es ist von der technologischen Seite her gar nicht schwierig, das umzusetzen. Dann hat das wirklich, ich glaube, 28 Stunden gedauert und dann sind wir live gegangen.
Ach, das ist ja echt, das ist ja super schnell. Also einmal höre ich raus, um euch selbst die Langeweile zu nehmen, aber eben auch um, du sagst es, pro bono ein bisschen was Gutes zu tun. Und wie funktioniert das jetzt genau?
Wenn man jetzt Unterstützung braucht bei so ganz alltäglichen Sachen wie jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, Medikamente abholen, mal einen Brief wegbringen oder auch bei Gassi gehen oder einfach mal reden und zuhören, das haben ja auch sehr, sehr viele, dann kann man auf die Seite draufgehen, auf die Webseite und das durch ein ganz einfaches Formular letztlich angeben. Ja, man kann seinen Vornamen angeben, die Adresse, man muss nicht genau die Hausnummer angeben, sondern die Straße und die Postleitzahl reichen, gibt an, bei was man Unterstützung bräuchte. Und,
oder anbieten möchte, ne?
Oder anbieten möchte, genau. Mhm. Also letztlich sowohl die Hilfe brauchen, als auch die Unterstützung sozusagen brauchen oder anbieten. Beide Gruppen können auf dieselbe Seite und sich dementsprechend einsortieren. Und wir sammeln das im Hintergrund. Und wir haben einen Algorithmus, der potenzielle Helfer gibt an, ich bin bereit, so und so viele Kilometer um meinen Standort, um meinen Wohnort herum zu helfen. Mhm. So, und wenn die Hilfe, die Anfrage nahe genug ist, dann ist das für uns ein potenzieller Helfer. Und was dann passiert ist, dass wir alle potenziellen Helfer bitten wir darum, sich zu identifizieren. Mhm. Und zwar über unseren Partner ID Now. Das ist ein sehr automatisierter Prozess, dauert wahrscheinlich so 2 bis 3 Minuten. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen die Hilfesuchenden bestmöglich schützen. Ja, das heißt, auf der einen Seite werden wir niemals Kontaktdaten von Hilfesuchenden irgendwie öffentlich machen oder jemandem anderen geben. Und gleichzeitig bekommen Hilfesuchende die Kontaktdaten von potenziellen Helfern. Die sind aber alle vorverifiziert.
Mhm. Was heißt das genau? Also du lädst den Perso hoch oder? Ja, so muss ich mir das vorstellen. Okay. Und genau, ist das denn sicher oder ist da schon mal was passiert, also jetzt in den 3 Wochen?
Also bei uns ist noch nichts passiert, weil ich glaube, das ist, wir können es natürlich nicht garantieren. Also wir können natürlich nicht Verantwortung übernehmen, was dann wirklich später passiert. Aber das, was wir machen können, ist ja eben so gut es geht, sicherstellen, dass die Leute, die sich anmelden, dass sie vertrauenswürdig sind. In vielen Fällen telefonieren wir mit den Leuten vorher auch nochmal und das ist nochmal so eine zusätzliche Art, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, ist das wirklich eine Person, die gerade helfen möchte.
Mhm. Und wie viele Matches habt ihr da schon so gehabt? Habt ihr da einen Überblick drüber schon jetzt in den 3 Wochen?
Ja, müssen wir.
Das war eine Fangfrage, Thorsten.
Ja. Du merkst aber, ich bin die letzten 1,5 Wochen, ich stehe jeden Morgen um 5, 6 auf, um genau das eben vorzubereiten. Weil das mittlerweile so viele sind. Also wir haben insgesamt jetzt über 33.000 freiwillige Helfer. Ja. Und wir haben jetzt seit heute über 600 Hilfsgesuche. Mhm. Und von diesen 600 Hilfsgesuchen haben wir jetzt ungefähr 300 schon erfolgreich vermittelt.
Ja, das ist ja schon mal klasse. Mhm. Und genau, das zeigt natürlich auch dieses Verhältnis, ne? Also dass es so viel mehr Menschen gibt, die helfen wollen im Verhältnis zu denen, die Hilfe suchen. Das ist natürlich ein starkes Stück. Viel Solidarität oder wie erklärst du dir das?
Es hat natürlich auch damit zu tun, dass es, glaube ich, einfacher ist, über die Medien, auch über das Internet Leute zu erreichen, die tendenziell jünger sind und helfen wollen. Mhm. Wir probieren über eine Hotline und auch viel über zum Beispiel eine Initiative von Aldi, Aldi Nord, Aldi Süd oder auch die Deutsche Bank, sozusagen an Orte zu kommen, wo die Risikogruppe ist, also zum Beispiel ältere Leute oder auch Leute mit Vorerkrankungen oder auch Leute, jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder Pflegeeinrichtungen, dass wir die unterstützen.
Und die nicht den ganzen Tag Facebook offen haben oder Twitter und irgendwie eure Annoncen sehen.
Ja, Instagram-Seite sehen, ganz genau. Und wir haben auch eine Hotline, das heißt, von also Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr können die Leute anrufen bei der Hotline und dann sitzt jemand da bei uns aus dem Team und tippt letztlich alles in dasselbe Formular ein, als wäre die Person tatsächlich auf der Webseite. Mhm. Das heißt, für uns ist letztlich der Fall exakt gleich später, nur dass die Arbeit und dieser Schritt eben abgenommen wird über die Hotline. Mhm.
Wenn du schon den ganzen Tag Daten auswertest, weißt du doch bestimmt auch ein bisschen darüber, wer genau hilft, was sind das für Menschen und was sind das für Menschen, die Hilfe brauchen? Sind das nur ältere Menschen oder wer meldet sich da so bei euch?
Wir haben am Anfang auch erst gedacht, dass es ausschließlich ältere Menschen sind, die sich melden, aber es sind tatsächlich sehr, sehr viele, die selbst irgendeine Vorerkrankung haben oder selbst irgendwie krank, vielleicht gerade eine Chemotherapie haben oder auch einfach Menschen, die gerade auch in einer schwierigen Phase sind. Also zum Beispiel auch wir haben einige alleinerziehende Mütter mit mehreren Kindern, die dann einfach darum bitten, ist da vielleicht jemand da, der mir beim Einkaufen helfen kann, weil es halt gerade echt schwierig ist, dann irgendwie eine halbe Stunde vorm Edeka eben anzustehen. Ja. Das heißt, das ist halt sehr, sehr bunt gemischt und die helfen, muss man auch sagen, sind jetzt natürlich eher jünger und fit und auch sehr, sehr verantwortungsbewusst, weil wir auch sehen, dass sich viele melden und Mail schreiben proaktiv, wenn sie zum Beispiel selbst in Quarantäne gehen, dass sie sich abmelden und sagen, hey, ich kann jetzt leider nicht mehr helfen, weil ich selbst in Quarantäne bin, dann vielleicht erst in 2 Wochen.
Und diese 300 erfolgreichen Matches, habt ihr da auch mal Reaktionen bekommen? Also habt ihr mal gehört, wie das so angekommen ist?
Viele melden sich danach und bedanken sich, was sehr, sehr schön ist. Wir kriegen auch ab und zu Fernpost. ist ganz süß. Nee, also bisher haben wir nur positives Feedback bekommen. Oft ist es so, dass genau der oder die Helferin, die wir vermitteln, dass so ein kleines Hilfepärchen wird. Also das ist dann nicht nur eine einmalige Hilfsaktion, sondern dann, dass die Person dann sagt, ja okay, dann helfe ich dir über die nächsten paar Wochen eben beim Einkaufen und bring dir halt einmal die Woche was mit. Und
ist Einkaufen denn so der Dauerbrenner oder was geht am besten?
Ja, tatsächlich. Also wir werten das ja aus und wir sehen, dass bei 80% der Anfrage, also man kann mehrere Sachen auswählen, aber bei 80% ist immer Einkaufen dabei. Mhm. Und was dann kommt, ist Medikamente abholen und Briefe wegbringen und dann auch relativ oft tatsächlich reden und zuhören. Oder auch Hilfe bei technischer Unterstützung. Also vor kurzem habe ich einen Kommentar gesehen, Hilfe bei Zoom einrichten. Wahrscheinlich, weil die Person eben Hilfe braucht, um dann eben mit Familie und Freunden zoomen zu können.
Vielleicht rufe ich auch mal an. Genau, aber die boomen natürlich gerade. Nee, aber also sehr vielseitig höre ich daraus. Und wenn du jetzt sagst, so diese Tandems, die sich da gegenseitig gefunden haben, die halten jetzt erstmal so für die nächsten Wochen oder wie auch immer lange die Krise dauert, glaubst du denn auch, dass das noch nach der akuten Krise weiterläuft oder wollt ihr dann damit noch weitermachen?
Also wir machen so lange weiter, wie wir den Leuten helfen können. Also wir haben jetzt vor 2 Wochen sind wir jetzt eine gemeinnützige UG in Gründung und unser eigentliches Ziel ist einfach nur vielen Leuten zu helfen. So, und angenommen, die Krise ist vorbei und alles ist wieder normal, dann gehe ich, also ich persönlich oder auch das Team, wir wollen dann nicht unbedingt weitermachen. Außer wir sehen natürlich, da ist irgendwie ein konkreter Bedarf da. Aber wir haben jetzt mal gesagt, deswegen heißen wir ja auch Wir gegen Corona. Mhm. Also einfach nur jetzt für diese Zeit und auch ohne mit dem Ziel, irgendwie Geld damit zu machen oder sonst irgendwas. Also mir wäre es am liebsten, die Krise dauert nicht so lange. Es hört irgendwann auf, die Leute brauchen keine Hilfe mehr. Und dann können wir da einfach eine schöne große Feier machen und das war's.
Dann drücken wir mal alle die Daumen, dass die Krise wirklich nicht so ewig andauert. Und ja, vielen Dank euch, dass ihr euch engagiert. Und ja, danke Thorsten, dass du die Zeit hattest fürs Gespräch.
Ja, klar.
Alles Gute.
Cool, danke dir.
Viel Gemeinsinn, viel Solidarität und so positiven Spirit haben wir hier erlebt im Podcast heute. Ist doch auch mal schön nach den ganzen Hiobsbotschaften und Krisenmeldungen der vergangenen Tage. Der Tag war das hier bei uns im Deutschlandfunk und Feedback ist wie immer gewünscht und gewollt. Gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Hören, danke fürs Schreiben. Tschüss und bis morgen.